In der Sprachstunde spreche ich heute mit dem Professor Thorsten Schäfer von der Hochschule Darmstadt. Der Thorsten ist unter Grün Journalist auf Twitter unterwegs und beschäftigt sich unter anderem mit Nature Writing. Vor allem lehrt er Online-Journalismus und Kommunikation und Medienentwicklung an der Hochschule. Und ich spreche mit dem Thorsten heute, der hat sich Zeit genommen, wundervollerweise, und ich spreche mit ihm heute über unsere Sprache und was die verändern kann. Hallo Thorsten, magst du dich selbst nochmal vorstellen?
Hallo, ja, ich bin Journalist, Umweltjournalist, vor allen Dingen seit schon einiger Zeit, seit fast 20 Jahren, und dann eben gewechselt an die Hochschule. Ich war vorher bei der Deutschen Welle, bei GEO eine Zeit lang in Hamburg, und jetzt seit 5 Jahren oder fast schon 6 an der Hochschule Darmstadt in der Professur für Textproduktion. Da mache ich eben viel Textausbildung, Storytelling, Schreiben, Erzählformen, Recherche auch als Seminar, also das Handwerk, und verbinde das eben vielfach in diesen handwerklichen Kursen, aber auch öfter in expliziten Kursen dann zu Umweltjournalismus, Klimajournalismus, Nachhaltigkeit und Medien, auch Nachhaltigkeit als eine ethische Dimension. Das ist eigentlich ein Großteil meiner Arbeit auch, trage viel vor auch zu den Themen und schreibe auch dazu eben so in journalistischen Fachmagazinen und Portalen. Und ja, und jetzt in letzter Zeit geht es eben stark um Klimawandel und Sprache vor allen Dingen, aber auch Sprache insgesamt, bei mir natürlich mit dem Zuschnitt auch der Professur, aber ich im Prinzip bin schon immer auf dem Twitter-Wesen, habe immer auch ein bisschen literarisch geschrieben schon, journalistisch dann natürlich mehr, wenn man sich für den Weg entscheidet, und jetzt aber bin ich gerade eben auch verstärkt in verschiedenerlei Hinsicht dabei, die Sprache in den Fokus zu rücken bei der ganzen klimajournalistischen Thematik, aber auch nochmal mit Kursen in der Lehre, und ich schreibe auch gerade selbst ein Buch über meinen Heimatfluss oder auch über Gewässer, auch in der, ja, ein bisschen so in diesem Nature Writing Bereich, würde ich sagen, und da in der Versuch, eine andere Sprache auch zu verwenden, um Natur belebter, vielleicht ein bisschen metaphorischer zu beschreiben, ein bisschen auch, ja, vielleicht anders, und
okay.
Ja, und pendle immer zwischen verschiedenen Ansätzen hin und her.
Ja, das Nature Writing finde ich ja einen total spannenden Ansatz, den habe ich jetzt bei meiner Recherche, wo ich mich auf unsere Sendung hier vorbereitet habe, zum ersten Mal gelesen. Da hast du auf deiner Seite geschrieben, du beschäftigst dich unter anderem mit der Kernfrage, in welchen Formen Journalismus die Folgen vieler Umweltprobleme und des Klimawandels anders sichtbar, ja auch erfahrbar und spürbar machen kann. Das finde ich einen total spannenden Ansatz. Verstehe ich das richtig, dass für dich die verständliche Sprache auch als ein Vehikel ist, um das Thema Umweltprobleme, also wo liegen konkret die Probleme und was können wir alle tun, zu lösen? Also diese Frage zu lösen. Ist für dich da die Sprache der Schlüssel?
Ja, also zu lösen vielleicht nicht direkt zuvorderst, denn man soll sich auch keine falschen Erwartungen, glaube ich, selbst machen, jetzt was Sprache oder jetzt auch konkret Journalismus so en gros leisten kann, also Dinge zu lösen und auch direkt Verhaltensveränderungen bei dem Einzelnen, bei der Einzelnen oder Gruppen, das ist mal möglich durch eine andere Sprache, jetzt in journalistischen Stücken, die natürlich kürzer sind. Es wird vielleicht ein bisschen wahrscheinlicher, wenn es auf längere Reportagen oder sogar dann auf Bücher können Verhalten verändern, das wissen wir, oder auch längere Dokumentationen oder Kinofilme, wo auch Sprache immer auch eine Rolle spielt. Aber Sprache ist für mich ein durchaus weithin, gerade in den letzten Jahren, unterschätzter Bereich, eigentlich ein Kernbereich von Journalismus, von Kommunikation, den wir, glaube ich, in einer anderen Weise wieder andenken müssen und auch testen müssen, auch experimentieren müssen, in der Tat, um ein anderes Naturverhältnis gesellschaftlich auch mitzubauen. Vielleicht kann man es so mal sagen, weil wir die gesamte Debatte und die Art, wie wir über Natur sprechen, natürlich stark immer dualistisch tun, das heißt also in der Trennung von uns als Menschen zur Natur sozusagen, man kann auch sagen, durchaus zwischen Subjekt und Objekt, das sind diese alten philosophischen Grundfragen und beziehungsweise Themen auch. Aber es geht eben, wenn man sich so ein bisschen die Diskussionen, aber auch viele Bücher anschaut, in der Philosophie, in der Soziologie, in der Anthropologie, aber eben auch auf dem Buchmarkt, Stichwort eben Nature Writing, geht es stärker in eine ganzheitliche, auch mehr in Richtung auch der psychologischen Bedürfnisse von Menschen, auch ihre haptischen Bedürfnisse, in Richtung einer, ja, der Andreas Weber, Naturphilosoph, mit dem ich immer auch manchmal zusammenarbeite, sagt, eine neue Lebendigkeit. Und das braucht die Sprache eben auch. Also dieser reine technokratische Pfad, diese Dinge wahrzunehmen und auch da sozusagen sie in der Diskussion zu halten, darüber zu sprechen, mit den Prämissen eben Technologie, auch Ökonomie, also sozusagen. Und damit einhergeht auch eine sehr mechanische, sehr plastikhafte Sprache, die nicht lebt des Öfteren, die von uns fernbleibt, subkutan, das wirkt ja ganz sozusagen im Subtext, kommt das auf uns zu, das merken wir gar nicht, aber unsere Sprache ist gerade jetzt so, wie wir auch Natur beschreiben und die Umweltprobleme, Naturverluste, die wir jetzt verstärkt leider haben, auch klimabedingt natürlich. Da brauchen wir in der Tat, ist eine andere Sprache, die lebendiger ist, die auch ein Stück weit poetischer ist, kann andere Zugänge schaffen, um auch die Emotionen zu rühren, um eine Befindlichkeit auszulösen.
Ja, das heißt, wenn jetzt in den Nachrichten über Waldbrände die Rede ist oder mir fallen immer keine Beispiele ein, über Gift im Wald, der da reingekippt wurde, dann tun wir da so, als wäre der Wald was ganz Getrenntes von uns. Und eine lebendigere Sprache, die das zum Beispiel bildhafter beschreibt, was da passiert in der Natur, oder mehr Geschichten erzählt von Menschen und der Natur, die würde aus deiner Sicht, deiner Forschung nach dazu beitragen, dass die Empfänger, die Zuhörer, die Leser sich verbundener mit dem Wald fühlen und nicht sagen, ja, genau, das ist nicht mein Problem. Ja?
Verbundenheit ist das Stichwort. Also die Verbundenheit zu schaffen zur Natur als einem Raum, dem wir angehören als Naturwesen, in dem es eigentlich keine Trennung sozusagen faktisch auch gibt zwischen uns und Natur. Natur ist natürlich ohnehin, wenn man auch ein bisschen sozusagen konstruktivistisch denkt, ein von Menschen über Sprache geschaffenes Konstrukt, sie existiert nicht aus sich selbst heraus durch Worte, sondern wir schaffen sie durch Worte und beschreiben damit eigentlich immer nur den Zustand unserer Lebensbedingungen. Natürlich existiert sie faktisch, aber in der Zuschreibung, wie wir Natur über Sprache schaffen, wird sie erst sozusagen lebendig und erhält ihre Bedeutung. Ja. Aber in der Tat ist es so, dass die Sprache, was Natur angeht, oft durchmischt ist eben mit diesen ökonomischen, nutzwertigen Bezügen. Ich sag mal, Natur als Ressource.
Ja.
Ganz oft der Fall, wenn man aber dann von es geht oft einfach darum, auch erstmal Synonyme zu finden, von Lebenswelt spricht oder auch dann der Philosoph Klaus Meyer-Abig hat den Begriff, ich glaube, es kommt von ihm, der Mitwelt geprägt, da geht es schon ein bisschen mehr in die Richtung, diesen Dualismus aufzubrechen, aber auch Ökosysteme, ist eigentlich ein sehr wissenschaftliches, sehr sperriges Wort, die wir natürlich gelernt haben. Wir nehmen diese Worte auch im Kontext von einer lebendigen Sprache, die sich schon bemüht, anders ist, kommen diese Worte trotzdem rein. Wenn es jetzt um Naturbeschreibung geht, Journalismus oder Nature Writing, ist das natürlich auch zulässig. Es geht ja nicht darum, da jetzt nur Gedichte zu formulieren, weil das geht an der Aufgabe vorbei, auch die Beschreibung zu treffen. Und Nature Writing ist für mich eben essayistisch sozusagen reflektierend, dann aber auch eben emotional und poetisch subjektives Miterleben, aber eben auch beschreiben. Da kommt der Journalismus auch rein mit Recherche und da hat Fachsprache oder hat man Fachbegriff auch durchaus die Berechtigung. Aber wir machen uns, glaube ich, zu wenig klar, dass wenn wir diese technische, oft auch eilige Sprache benutzen, die eben nicht genau ist, die oft auch vieles offen lässt und sozusagen nur so eine Schutzhülle auch bietet, dass wir da auch ganz viel sozusagen Werte und Motive auch des, ich sag jetzt mal auch, des Kapitalismus mit und der Ökonomisierung von Gesellschaft mit fortschreiben, auch diese ganze Start-up-Sprache, wenn man da mal reingeht, also solche Worte wie Stakeholder oder sowas, wenn man das dann in Vorträgen benutzt, sind Worte aus der Management-Sprache, ein furchtbares Wort.
Ja.
Und da benutzen wir sehr, sehr viel und transportieren damit aber auch sozusagen die Werte dieser Logik, dieser Systeme auch weiter und schreiben sie auch so fort.
Okay, also dir geht's um eine verständliche Sprache, aber dir geht's auch um eine Sprache, die Natur schätzt und uns mit der Natur verbindet, auch in weil es ist ja immer für uns Menschen nur das wahr, was wir als wahr auch wahrnehmen. Ja? Und wenn die Lebensrealität für 6 Milliarden Menschen eben ist, da ist die Natur, da bin ich, dann ist klar, dass wir rücksichtslos damit umgehen.
Ja, aber das ist eine Frage der Perspektive. Also es geht ja auch stark darum, Sprache hängt dann eben auch, wenn es um Natur geht, von den Orten ab. Und wenn ich zum Beispiel beschäftige mich jetzt eben sehr viel mit Flüssen in den letzten beiden Jahren, wenn ich jetzt an einem Fluss zwar Zeit verbringe, aber immer nur auf und ab gehe, vielleicht auch noch dabei etwas mache, dann habe ich ihn zwar irgendwie in der Nähe, aber als Kulisse. Wenn ich dann reingehe, wirklich da mal bade oder auch wirklich untertauche oder selbst einfach nur vielleicht meinen Fuß reinhalte und meinen Blick an das Ufer sozusagen richte oder auch einfach auch mit ein bisschen Zeit, es geht auch ganz viel um genaue Beobachtung, die Zeit braucht, dann entdecke ich eine ganz andere Welt, ist ja ganz klar, ich komme näher und wenn ich dann mit all meinen Sinnen noch arbeiten kann, deswegen ist diese etwas bildhaftere oder lebendigere Sprache, die, glaube ich, auch dem Umweltjournalismus gut tun, ist im wahrsten Sinne des Wortes eine sinnvolle Sprache. Sie ist voller Sinne, und zwar unserer gesamten Sinne, wenn man eben dann auch diese Beispiele hat aus diesem Bereich Nature Writing, wo die Autoren auch oft die Dinge miterleben, wo sie in die Natur gehen, dort sind, dort laufen, schwimmen, übernachten, also und dann schwingen eben auch andere Botschaften mit, die erreichen uns dann auch textlich und wir werden angesprochen über andere Sinne, auch über Gerüche, die man wunderbar beschreiben kann, über natürlich das ganze Visuelle, da geht es ja ganz stark drum in diesen Werken, aber eben auch so etwas wie Temperaturen oder und dann natürlich auch durchaus auch Vorstellungen, die man damit verbindet hat.
Weil ich damit Natur erlebbar mache. Das heißt, das ist ein Mittel, das der Journalismus hat. Und alle, die schreiben, da sind ja jetzt auch Blogger und so weiter betroffen, die in der Natur sind, die sozusagen alle ihre Zuhörer, ihre Zuschauer und Leser mehr mit der Natur verbinden können über das, was sie tun. Also ein ganz tolles Mittel aus meiner Sicht für Journalisten, was beizutragen zu was auch immer, zu Naturschutz, zu mehr Verbundenheit, zu mehr Waldbaden, was ja auch Krankheits...
Ja, wir haben eine riesengroße Natursehnsucht in der Gesellschaft, die ist vielfach ungeordnet, aber sehr stark. Wir gehen in ganz verschiedener Weise wieder raus und wollen uns da irgendwie selbst wiederfinden, auch ein bisschen als Antwort auf eine Verwirtschaftlichung des Lebens, Wettbewerbsgesellschaft, vor allem auch Beschleunigung, Verdichtung, gewisse Entfremdungsprozesse, was eben jetzt unsere Sinne angehen, die wir so als Naturwesen haben. Das ist genau richtig, da auch von Verbundenheit zu sprechen. Das ist für mich eigentlich so der Begriff, der das alles zusammenfasst. Aber im Journalismus muss man da erst noch ein bisschen gehen, weil wir haben im deutschen Journalismus speziell auch im Unterschied zum Beispiel zu den USA ein Diktum, so bekommt man es eben gelehrt. Das hat auch seine Gründe, aber ich glaube, dass wir das eben ein Stück weit ein bisschen neu denken sollten, Journalismus und Literatur zu trennen. Und strikt zu machen. In der Historie war es oft anders. Und wie gesagt, in anderen Ländern ist es auch anders. Aber wir haben eben einige wissenschaftliche Arbeiten, und die darauf hindeuten, dass Medien, jetzt Printmedien, gerade die größeren schon länger literarische Formen nutzen. Und eben der Bedarf in der Gesellschaft, der da ist, weil wir es in vielfacher Weise, sei es jetzt städtisches Gärtnern, Landwirtschaft oder Pilze sammeln, Kräuterkurse, Überlebenstraining, alles Mögliche. Die Leute gehen raus und vielfach wandern und so, manchmal nur als Kulisse, manchmal aber auch sehr tiefgehend, ganzheitlich. Es ist ungeordnet, aber der Raum Natur wird neu bespielt und das alleine das schon zeigt auch den Bedarf an einer anderen Sprache und der Erfolg dieser Bücher in dem Bereich Natur, nicht nur Nature Writing, wo die Autoren immer sehr subjektiv mit dabei sind, sondern auch von Sachbüchern wie zum Beispiel Wohlleben. Allein dieser Erfolg zeigt schon, dass wir dann Bedarf nach einer anderen Sprache offenbar auch haben. Ne?
Und wenn ich diesen Bedarf stille, also dann ersetze ich in dem Moment so ein bisschen diesen Ausflug in den Wald und schaffe in dem Moment eine Verbundenheit bei meinem Publikum zur Natur, die wieder dazu führen kann, dass sich allgemein Menschheit, Gesellschaft in eine Richtung entwickelt, die mehr Rücksicht auf Natur nimmt, oder? Da schließt sich der Kreis dann wieder.
Aber nur, wenn man, und das ist ganz wichtig bei der ganzen Sache, sonst landen wir bei der Landlust und solchen sich wohl anfühlenden, schönen Beschreibungen einer kleinen, heilen Welt. Ich gucke da manchmal auch rein, die Bedürfnisse hat man ja auch, aber wir müssen die, die Natur, Beschreibung, wenn sie dann geschieht, in einer oder das Naturerfahren, also dann in schriftlicher Art, poetischerer Sprache, mit Miterleben, mit Subjektivität, immer verbinden mit einer kritischen Beschreibung der Verhältnisse, also Klimawandel, Naturverluste, also das hat immer das Schöne, muss immer begleitet werden an der Stelle von dem Kritischen, natürlich nicht immer gleichgewichtig und so weiter, aber wenn wir diesen kritischen Kontext verlieren, landen wir bei einem positiven Journalismus, bei einer schönen, heilen, natürlichen Wohlfühl-Ecke, die gerade nicht zur Lösung der Probleme beiträgt, sondern eher beruhigt und uns in eine Art von Watte packt.
Okay, absolut verstehe ich. Welche Rolle hat jetzt die verständliche Sprache da für dich? Weil ich kann ja auch literarisch oder sehr sinnlich schreiben, ohne jetzt verständlich zu sein.
Das ist dann der Unterschied. Denn, also natürlich hat Journalismus und Literatur haben Unterschiede und da wird es dann auch unterschiedlich. Ich kann natürlich über Natur als Lyriker zum Beispiel mit den Formen oder auch sonst über Natur kann ich sehr literarisch anspruchsvoll schreiben, aber trotzdem nicht mehr unbedingt verständlich.
Ja.
Und gut, Verständlichkeit ist ein weiter Begriff, aber wenn wir an die Allgemeinbevölkerung denken, an die sich diese Begriffe, diese Bücher, Entschuldigung, ja auch richten, dann ist für mich dieses Nature Writing auch interessant als Journalist eben. Ich kann verständlich schreiben und faktisch bleiben. Mhm. Recht trocken, das ist auch die Frage, was ich damit reinnehme. Also Worte beziehen sich immer auch auf den Gegenstand sozusagen oder auf die Thematik. Jetzt, Natur würde ich nicht als Gegenstand beschreiben, aber naja, also jetzt mal so formuliert. Mhm. Wenn ich verständlich schreibe über Zahlen, Daten, Fakten, kann ich auch machen. Aber wenn ich verständlich schreibe über wie ein Gewässer aussieht, wie die Pflanzen dort aussehen, wie es riecht, wie die Sonne einfällt und so weiter, dann kommen automatisch mit den Themen, mit den Beobachtungen, über die ich schreibe, kommt automatisch eine andere Sprache zustande, weil ich andere Bezüge aufnehmen kann. Deswegen geht es in beiderlei Hinsicht, aber Verständlichkeit ist jetzt die Naturbeschreibung aus meiner Sicht jetzt als Journalist halt ganz wichtig, weil mir geht es darum, würde es darum gehen, eben eine breitere Masse zu erreichen, was ja auch schon passiert mit diesen Büchern. Ich meine, Wohlleben ist ein sehr gutes Beispiel. Da haben wir einen riesen Erfolg eigentlich schon. Deswegen ist sogar die spannendere Frage für mich im Moment, die wir vorher hatten, die der Sprache bleibt auch spannend, aber schafft es die Sprache, schaffen es diese Formen, diesen Spagat zu halten zwischen der Beschreibung der Schönheit und der lebendigen Prozesse und sozusagen der Warnung des Verlustes. Ja, da gibt es nämlich gab es auch schon an den Nature-Writern aus Großbritannien stellenweise Kritik, dass in der frühen Zeit, also was heißt frühe Zeit, vor einigen Jahren, als es neu aufkam, ist jetzt ungefähr 4-5 Jahre alt, dieser Erfolg, dass da wie zu wenig Kontext ist, dass da zu wenig auch eine politische Haltung ist und das hat sich aber, glaube ich, teilweise verändert.
Muss sich dann auch das Lehren von Journalismus verändern? Also was wir unseren oder was jemand wie du deinen Studenten beibringt, muss sich dann verändern, oder? Also,
muss sich verändern, ja, auf jeden Fall. Tut's auch schon, also wir haben einige Kollegen, Kolleginnen, die jetzt diese Themen lehren in den letzten Jahren. Wir haben einen neuen Berufsverband, Journalismus und Nachhaltigkeit hat er als Thema, als Netzwerk Weitblick. Wir haben andere Stiftungen, die neue Weiterbildungsseminare auflegen, Medienpreise, alles zu Umweltnachhaltigkeit. Da hat sich ein tolles Metanetzwerk entwickelt. Die Frage ist, wie haltbar ist es? Da geht es um neue Finanzierungsformen. Da geht es vielleicht um staatliche Unterstützung von diesen Strukturen, die enorm wichtig sind. Aber das wäre die eine Sache. Das andere, was mir wichtig ist, eben ist auch in der Lehre die Räume auch zu wechseln. Und das mache ich auch schon, bin ich auch nicht der Einzige, sind glaube natürlich jetzt nicht die Mehrheit, rauszugehen. Also wenn ich
also wirklich raus in die Natur, ja.
Ja, ich gehe mit den Studierenden in den Wald und lasse sie dort schreiben. Das ist eine Form des kreativen Schreibens, aber auch des Beschreibens. Man kann sehr gut auch einfach Sprache trainieren, wenn man einen Baum mit seinen Ästen sehr genau beschreiben lässt, bis hin zu, dass man das offen lässt und einfach kleine Anreize noch schafft und die Kreativität fördert. Das geht natürlich, muss man immer dazu sagen, das geht erst, wenn sie ein bisschen schreiben können. Das heißt, im Journalismus geht es auch erstmal um das Handwerk zu können, verständliche Sprache zu lernen, die Stilformen zu beherrschen und dann als ein Zusatz, das ist kein Ersatz, das ist ein Zusatz, rauszugehen und dort das Schreiben zu üben, rauszugehen, aber auch in ganz anderen Seminaren zu anderen Themen, um zu laufen und in der Natur Ideen zu sammeln. Denn das war sie schon immer, gerade das Laufen und Natur als Raum ist für kreative Menschen schon immer, seien es alte Philosophen schon in Griechenland oder viele Schriftsteller, das ist einfach ein sehr unterschätzter Raum, um zu lernen. Deswegen ist das Rausgehen sowohl fürs Schreiben als auch sonst überhaupt fürs Lernen an der Hochschule enorm wichtig. Das kann man nicht immer machen, aber man sollte es versuchen. Und ich glaube, wir sind eben auch in einer Situation, wo wir Nachhaltigkeit als Grundwert unserer Gesellschaft auch neu lehren sollten, können. Wir sind eigentlich mittendrin, es hat sich so viel entwickelt, neue Märkte, Wirtschaft folgt Nachhaltigkeit als Prinzip, internationale Politik, nationale Politik, wir haben es in vielen Verfassungen, internationalen Verträgen und so weiter, also auch die juristische Seite ist hochentwickelt, wir diskutieren das Konzept seit mehr als 300 Jahren, also da gibt es mehrere Ebenen zu sagen, es ist eigentlich ein Grundwert mittlerweile, so wie Demokratie und der Werte, die daraus hervorgehen, freiheitliche demokratische Grundordnung, Minderheitenrechte und so weiter, Geschlechtergerechtigkeit. Und Nachhaltigkeit ist genau sowas. Deswegen ist es auch überhaupt keine Frage, ob das jetzt ein Thema ist oder nicht, oder ob ich mich als Journalist gemein mache, damit irgendwie parteilich werde. Das ist viel zu sozusagen kleinteilig gedacht. Da sind wir längst in einer ganz anderen kulturellen Phase, weil wir Nachhaltigkeit als Grundwert schon eigentlich teilweise leben, aber es noch nicht so explizit immer auffassen. Aber das ist im Prinzip das, was ich versuche, meinen Studierenden mitzugeben. Dass sie das als Grundwert haben für Journalismus, egal zu welchen Themen. Nachhaltigkeit ist ein ethischer Auftrag für alles, was wir tun in der Kommunikation. Das heißt jetzt natürlich nicht immer irgendwie eine spezielle Sache zu verfolgen, dann wird's sozusagen schwierig von Journalisten. Aber so wie wir Demokratie als Rahmen haben, in dem Journalismus stattfindet, so findet er mittlerweile zunehmend zumindest statt im Rahmen von Nachhaltigkeit als einem ethischen Prinzip. Und das ist etwas, glaube ich, was wir dringend noch stärker in die Ausbildung, gar nicht mal nur im Journalismus, mit einbauen sollten, weil wir fangen halt eben schnell an, über Zielgruppen und Kanäle und Formate und den allseits beliebten Content. Ja.
Ja. Wie bringst du deinen Leuten verständliches Schreiben bei? Also ist es nicht nur rausgehend in die Natur?
Das ist ein Zusatz, den halte ich für wichtig, aber natürlich in der Hochschule ist man schon mehr drin und man macht auch erstmal ein bisschen Schwarzbrot sozusagen Grundlagen. Ja, das sind, wir haben da verschiedene, bei uns im Studiengang verschiedene Textwerkstätten. Das geht mit Nachricht und Bericht los. Im nächsten Semester geht es dann um Interview und Kommentar und beziehungsweise um Reportage und Porträt zuerst und dann um Interview und Kommentar. Da kann man kleinere Formen noch einbauen, wie Rezension, Kritik und so. Und die müssen eben Texte schreiben, wir korrigieren die ganz klassisch. Aber ich habe natürlich dann auch einzelne Kurse, wo ich Vertiefung anbiete und wir dann so andere Übungen machen. Also wir machen zum Beispiel Phrasenjagd, das macht denen dann auch Spaß nach einer Zeit. Also
super.
Wenn man ein paar Beispiele gibt, gemütliches Beisammensein und so weiter, das blaue Wunder erleben, so ganz solche abgedroschenen Phrasen und Klischees in der Sprache und wer findet halt mehr in der Gruppenarbeit, da kommen immer wunderbare Ergebnisse zusammen oder ich lasse die kleine Texte auch schreiben, Anfahrtsreportagen vom Weg von zu Hause zur Hochschule mit genauen Beschreibungen, was sie sehen, wenn sie begegnen oder auch einfach Szenerien zu beschreiben, Gesichter zu beschreiben in der Hochschule, in der Pause, also auch den Raum Hochschule auch zu nutzen, um zu schreiben, nicht immer mit viel Vorwissen Recherche zu machen, sondern auch kleine Texte. Und ich lasse sie zum Beispiel auch Texte schlechter schreiben, also schlecht Text schreiben, damit sie auch sehen, auf eine andere Weise auch lernen, was die Elemente von Verständlichkeit sind, wenn man sie sozusagen in einer anderen Weise benutzt.
Also ich meine, es ist ja eh schon mal ein Vorteil, wenn ich konkret was beschreibe, was vor mir ist, ein Saal oder ein Baum, was da noch immer, dann schreibe ich ja eh schon verständlicher, weil bildhafter in der Regel. Ne? Und dann gibt es natürlich noch die anderen Regeln, um die es dann geht. Ja, du hast jetzt Phrasen gesagt oder zu viele oder unnötige Füllwörter, solche Späße. Warum ist es so schwer, verständlich zu schreiben und zu sprechen, Thorsten?
Weil wir über Tag in ganz verschiedenen Sprachwelten unterwegs sind. Wir müssen immer von einer zur anderen springen oder laufen. Das fängt an wenn man Kinder hat, morgens mit einer Sprache, die auf Kinder sich ausrichtet, dann spricht man mit dem Partner wiederum anders. Es geht natürlich dann in den Beruf rein, da hat man seine Fachsprache, spricht da vielleicht in einer offiziellen Situation bei einem Vortrag nochmal anders, als man mit Kollegen spricht. Es gibt Szenesprachen, wenn man dann vielleicht abends in seinem Sportverein ist oder woanders oder was auch immer das dann ist, seinem Chor, da spricht man wieder anders, mit anderen Fachbegriffen. Dann spricht man vielleicht, wenn man jetzt eher ländlich wohnt, vielleicht sogar im Dialekt mit jemandem. Oder man spricht natürlich im Sportverein, im Fußball auch anders als jetzt vielleicht beim Orchester, nehme ich mal an. So und so pendeln wir eigentlich am Tag über zwischen verschiedenen Sprachwelten hin und her und müssen da immer eintreten und müssen immer wieder zurücktreten. Und das ist gar nicht so leicht. Wir machen es natürlich intuitiv und passen unsere Sprache an. Sprache ist sehr lebendig und wir haben diesen Weltsprung auch gelernt. Manchmal gelingt er halt eben nicht ganz. Und dann ist es eben ein Problem, zum Beispiel, wenn ich jetzt in der Hochschule bin und die ganze Zeit vielleicht in Konferenzen war, in den letzten Wochen oder Tagen mit Kollegen, Kolleginnen und wissenschaftliche Fachsprache anwende und dann wieder meinetwegen Vortrag halte für die Allgemeinheit, für Bürger, Bürgerinnen oder für die Studierenden. Das ist zum Beispiel ein klassisches Beispiel, wo es dann schwierig ist, in die Allgemeinverständlichkeit zu kommen. Gerade in der Hochschule, wo wir einfach unsere Arbeit tun, gerade an der Hochschule für angewandte Wissenschaft bei uns, Fachhochschule früher, für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft, der Transfer des Wissens und so weiter ist explizit ganz wichtig, deswegen auch Verständlichkeit. Aber wir machen auch Forschung und auch immer mehr Forschung. Und das ist zum Beispiel an der Hochschule, das ist ein ganz gutes Beispiel, gar nicht so einfach, diese Sprachsprünge immer zu schaffen. Und das sieht man auch oft, dass dann die Sprache einfach nach wie vor eine Fachsprache ist. Ja, und dann muss man natürlich auch sagen, Fachsprache, also da kann man natürlich verschiedene Sachen unterscheiden. Es gibt das alte gute Behördendeutsch oder auch das Juristendeutsch. Es gibt wissenschaftliche Fachsprache. Es gibt diesen Start-up-Sprech, dieses aufgeblähte Schwurbel, gerade auch in der Nachhaltigkeitsszene. So, und das sind natürlich oft kommt oft auch von sozusagen Machtsystemen, also Beruf, von der Firma vielleicht oder eben auch von übergeordneten Systemen hoher Glaubwürdigkeit, wie jetzt zum Beispiel der Rechtsprechung, die man dann auch übernimmt, weil sie so ein bisschen auch so eine Herrschaftsstellung haben. Das kommt auch noch hinzu. Und ja, es ist halt auch bequemer, eine unverständliche Sprache manchmal zu benutzen, die man so einfach gelernt hat. Ja. Und diese Übersetzungsarbeiten, ich glaube, das ist das Hauptproblem, gar nicht machen zu wollen oder auch gar nicht sozusagen darauf hingewiesen zu werden, dass man sie machen muss, wenn man jetzt wieder für die Allgemeinheit spricht, weil wir haben ganz viele Plastikwörter, die nur so halbgenau sind.
Es purzelt ja so unsortiert und verschachtelt aus unserem Verstand heraus. Bemerke ich ja bei mir selbst auch immer wieder. Und da ich mich jetzt so unglaublich viel auch wegen unserem Tool mit verständlicher Sprache beschäftige, hält es bei mir auch sogar ins Privatleben Einzug, dass ich überlege, was will ich eigentlich gerade meiner Partnerin sagen? dass ich da anfange, mehr drauf zu achten. Was ich beobachte, ist, dass auch dadurch meine Gedanken klarer werden. Ich formuliere klarer, was ich will und wie es mir geht und was in mir vorgeht. Das finde ich auch einen spannenden Vorteil, ich hätte fast Benefit gesagt, einen spannenden Vorteil von verständlicher Sprache. Das hat mich sehr daran erinnert, was du mit deinem Nature Writing machst.
Ich meine, weil du jetzt sagst, du hättest fast Benefit gesagt. Man muss sich, Sprache ist so vielgestaltig, weil es geht um jedes einzelne Wort. Und ich weiß nicht, wie viele Worte wir am Tag produzieren, irgendwann wird es mal gezählt haben.
Ja.
Und so viele Beispiele können wir nehmen, wie wir sozusagen damit unterwegs sind. Und deswegen, man muss sich auch echt auch viel verzeihen selbst.
Ja.
Das ist so unbewusst, es ist so spontan, wie du es auch gerade gesagt hast, dass man selbst immer auch vielfach Worte benutzt, die man vielleicht jetzt, wenn man so drüber spricht, auf der höheren Ebene, wie wir das jetzt tun, eigentlich ablehnt. Bei mir ist es oft so, dass ich eben sage, Klimawandel ist kein Thema, das sind Dimensionen, versuche das immer zu vermeiden. Und trotzdem ist es so gängig, dass wir sagen, so und so etwas ist ein Thema, dass ich dann doch auch sage. Ja, und damit, deswegen muss man, wenn über Sprache zu sprechen, auch mit anderen und gerade auch, wenn es darum geht, so ein bisschen in die Kritik zu kommen, ist gar nicht so einfach. Da muss man vorher auch wirklich klar machen, ich will euch gar nichts persönlich. Ist was sehr Persönliches. Ich bin jetzt hier der Störenfried, aber wir können uns auch einiges verzeihen und so, weil sonst wird es ganz schnell furchtbar streng und so besserwisserisch.
Ja, jetzt haben wir kommen langsam zum Schluss. Wir haben jetzt ganz viel drüber gesprochen, wie Sprache was verändern kann, vor allem für die Natur, für unsere Wahrnehmung der Natur und für unsere Wahrnehmung von uns und der Natur.
Ja.
Also Journalismus wirklich als Waffe, als scharfes Schwert für den guten Zweck. Und das ist, glaube ich, wichtig für alle, die jetzt gerade zuhören, die auch Sprache lehren, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln. Dass verständliche Sprache nicht nur Ästhetik ist, nicht nur journalistischer Anspruch, sondern auch wirklich was in der Welt verändern kann, in der Wahrnehmung der Menschen verändern kann.
Da hat der Journalismus eine große Aufgabe, aber jetzt so als Waffe für den guten Zweck, das ist natürlich grundlegend, weiß ich, was du meinst, aber das ist so, da geht es schon fast in Richtung PR, also das würde ich eigentlich so ein bisschen zurückweisen, weil der gute Zweck kann auch was sehr Spezielles sein und Journalismus sollte immer offen bleiben und unabhängig. Und deswegen für Nachhaltigkeit als eine Dimension, als ein Wert, der sehr offen ist, ein Leitbild, wo sich dann sozusagen über die spezielleren Beispiele, Bezüge und Diskurse, Debatten zeigt, um was es geht. Also so eine grundlegende Verhaftung in einem Wertekanon oder in einer Wertigkeit.
Ja.
Das ist wichtig. Journalismus ist natürlich Nachhaltigkeit eine gute Sache im Vergleich jetzt zu Nicht-Nachhaltigkeit, so hast du schon recht. Aber als Journalist bin ich da immer noch ein bisschen, wo es mir darum geht, trotz diesem Ansatz zu sagen, wir sind mit Werten unterwegs und auch gerade zur Nachhaltigkeit müssen wir uns auch dezidiert auch bekennen. Aber als offenes Prinzip, Journalismus muss offen bleiben und unabhängig bleiben und immer in der Lage sein, auch so sie denn relevant sind, alle Seiten auch abzubilden.
Ja.
Es geht nicht immer darum, immer alle Seiten abzubilden, aber wenn es relevant wird, schon. Ja.
Ja. Nee, bin ich voll bei dir. Es geht ja auch darum, die Wissenschaft verständlicher zu machen fürs Publikum. Also es geht ja auch nicht nur bei Sprache geht es ja jetzt auch nicht nur um den Journalismus, sondern es geht ja auch darum, und ich glaube, da gibt es immer noch ein Riesenproblem, dass die Wissenschaft eigentlich, oder nicht eigentlich, sondern dass die Wissenschaft versperrt ist für Laien. Also das, was da gesprochen wird, auch über so wie wir heute sprechen, das ist für manche vielleicht schwer zu verstehen. Und das ist, glaube ich, auch noch ein Riesenpunkt, wo Leute wie du was mit verändern können, oder? Also dass Wissenschaft wirklich öffentlicher, zugänglicher wird.
Das ist ein altes Thema, aber mit viel Arbeit verbunden, verständliche Wissenschaft.
Okay.
Zum Glück auch eigene Studiengänge mittlerweile für und gibt's viel Arbeit, aber das ist natürlich, Wissenschaft hat so eine spezielle Sprache oft und da gibt's viel zu tun.
Ja. Okay, ich habe noch ein kleines Problem und zwar, ich bin ja 32, aber ich bin sozusagen einer vom alten Eisen. Ich tue mich mit dieser genderkorrekten oder gendersensiblen Sprache so ein bisschen schwer, weil es immer wieder, du hast jetzt vorhin auch Studierende und Studierenden gesagt, ich sage immer noch Studenten, weil meine Leidenschaft die prägnante, verständliche Sprache ist. Ich habe da einen Konflikt, muss ich sagen, weil ich finde es natürlich eine gute Sache, dass eine Sprache Frauen wie Männer gleichermaßen einfach bedenkt. Da habe ich gar nichts dagegen. Nur ich habe was gegen die, einerseits wird es manchmal tot, also durch Studierende wird es ja auch weniger anschaulich, weniger menschlich, mehr so verdinglicht, Studierende, also für mich ist das zumindest so, ne, immer so ein bisschen vergegenständlich. Wie gehst du damit um? Oder mit diesem, Studierende Nee, Studenten und Studentinnen, dann wird es ja weniger prägnant. Also ich sehe dann Konflikten permanenten.
Also
blödes Konflikt Deutsch.
Haben, glaube ich, viele, wird vielleicht nicht so oft drüber gesprochen.
Ja.
Ich bin da so in der Mitte und versuche einfach, wenn es für mich sprachlich passt, weil ich da auch ein Ästhet bin, oder weil mir der Klang auch wichtig ist, dann mache ich das. Wenn ich Studierende sage, da verliere ich überhaupt nicht viel. Ich sage auch in Vorträgen öfter auch mal einfach, um ein Zeichen zu setzen, an die durchaus öfter auch schon bei dem Thema sehr, sehr aufmerksam und sehr auch kritischen Zuhörer und Zuhörerinnen. Genauso mache ich das. Ich sage dann manchmal beides dazu, Zuhörer, Zuhörerinnen. Mhm. Oder so mache ich das meistens, aber ich mache es nicht immer.
Mhm.
Aber ich will damit Zeichen setzen, so alle paar Sätze. Ich habe das auf dem Schirm, mir ist das auch nicht ganz unwichtig. Und trotzdem finde ich es überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nach wie vor Studenten sagt.
Ja.
Und ich finde auch überhaupt nicht schlimm, wenn jemand nicht ständig bei jedem Mal StudentInnen sagt oder ZuhörerInnen, also auch diese Pause macht. Ich bin jetzt zunehmend auch auf Vorträgen, wo das so der Fall ist. Gerade vor zwei Wochen war ich in Leipzig auf der Konferenz zur großen Transformation der Soziologie. Da waren viele spannende Workshops, aber auch viele, die eben sehr sozusagen genau und sozusagen strikt dieser gendergerechten Sprache folgen. Das können sie gerne machen. Ich finde das Thema auch wichtig. Aber ich finde es dann schwierig, wenn jemand anderes dafür angegangen wird, weil das gar nicht macht oder weil das nur teilweise macht. Natürlich, wenn das gar nicht macht, kann man auch mal drüber reden, weil Sprache ist Macht und da gibt es massive Benachteiligungen von Frauen in der Sprache. Das ist so, deswegen gibt es das ganze Thema ja auch. Aber ich bin kein Dogmatiker. Also ich will das schon machen, aber deswegen auch, es gibt jetzt einige Redaktionen, die im Klimabereich Worte abschaffen wollen, wie Klimawandel und dann zu Klimanotstand und so. Das ist auch gut, es zu verbreitern, aber ich bin nicht für so eine strikte Ersetzungspolitik.
Ja, ich finde es halt auch schwierig, weil ich finde, man kann sich da auch so ein bisschen alibimäßig befrieden. Also wenn Frauen in der Gesellschaft schlechter gestellt sind, zum Beispiel weil Arbeitgeber sagen, oh, die werden schwanger und dann fallen die aus, muss man jetzt mal auf den Punkt bringen, so ist es ja, so denken ja dann manche oder viele, dann mache ich das nicht weg oder besser, indem ich immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sage.
Nee, ich meine, vielleicht kenne ich auch, ich finde ihn aber nicht ganz überzeugend, weil das sind zwei Ebenen miteinander verglichen oder in Beziehung gesetzt, die niemals im Gebrauch zusammenkommen. Das eine hat mit dem anderen ja jetzt direkt nichts zu tun. Wenn ich die Sprache verändere, ist ja klar, dass ich jetzt nicht sozusagen die Strukturen da bei den Stellenbesetzungen und auch beim Gehaltsloch für Frauen verändere.
Okay, aber was ist dann das
aber
Ziel?
Ich verstehe das Argument. Also ich deswegen finde ich Sprache und Macht unter dem Aspekt finde ich es wichtig, darüber zu sprechen. Ich finde es eben auch wichtig. Aber dennoch gibt es, wenn man dann lange, lange diese Debatten führt, man hat eine begrenzte Zeit zur Verfügung, vielleicht in irgendeinem Seminar oder so, und man führt dann diese Debatte vielleicht auch kontrovers. Es gibt also für die faktische Benachteiligung von Frauen in vielen Feldern ist Sprache ein wichtiger Punkt, aber es gibt Dinge, die sind auch wichtig. Und strukturell sozusagen dann dafür verantwortlicher, jetzt ganz direkt, Sprache ist ja eher ein indirekter Faktor, der sich damit einwebt.
Ja.
Es gibt Dinge, die sind direkter damit für verantwortlich, dass Frauen benachteiligt sind in der Arbeit, in anderen Bereichen. Und dann sollte man darüber auch reden.
Ja. Ja,
das ist so ein bisschen, genau.
Ja, man muss halt irgendwie immer schauen, worum geht's einem. Und mir geht's halt immer vor allem um Verständlichkeit. Ich spreche auch viel mit Lehrern auf Twitter, also auf Twitter, so, neuer Faktor. Und die, da sind ganz viele Abkürzungen unterwegs. S, also groß S, klein U, großes S, das sind dann Schüler und Schülerinnen. Oder groß K, klein U, groß K. Und das ist dann in Sätze eingebaut. Jetzt
das ist Fachsprache in Twitter, also diese
Kurz. Ja. Ja, genau.
Interessant, dass Lehrer die benutzen. Wenn man unter Lehrern wunderbar, aber sobald man dann von außen dazu kommt, wie jetzt du vermutlich auch, wird es schwierig. Deswegen, ich versuche sowas auf Twitter, ich bin, mache da auch auf Twitter, ist so mein sozialer Kanal, mit dem ich am aktivsten bin, versuche ich sowas zu vermeiden.
Weil die anderen verstehen mich ja dann plötzlich nicht mehr. Darum geht es mir halt so. Wenn ich jetzt diese tollen Tweets von den Lehrern lese über Digitalisierung in der Schule, das ist ja mega geil und individuelles Lernen. Da sind wir viel drin, weil die unser Tool auch benutzen viel für Deutsch. Aber ich habe dann gemerkt, ich verstehe es nicht. Und ich habe tatsächlich jetzt mal gefragt, was sind KÜK? Also KÜK, was ist das? Ja, Kolleginnen und Kolleginnen, ja.
Ja, das ist halt eben das, was ich im Prinzip vorhin auf einer anderen Ebene meinte. Diese verkürzte, ökonomische, effiziente Sprache wird ja vor allen Dingen dann auch zum Zwang bei sowas wie Twitter, wo ich eine klare Zeichenbegrenzung habe, die jetzt zwar verdoppelt wurde, aber trotzdem. Mhm. Und dann geht es halt, sind diese Systeme, in denen Sprache dann funktioniert, die Schablonen, dann geht es dahin, dass man dann solche Codes verwendet, weil man glaubt, dass man da jetzt noch mehr sagen kann in kurzer Zeit, aber die Verständlichkeit für die anderen geht flöten. Deswegen ist es aus meiner Sicht ein Fehler, mit diesen Codes zu arbeiten. Es sei denn, ich bin jetzt in einem Lehrerchat oder so, wunderbar, ja. Aber sobald es potenziell, also wenn derjenige jetzt nur an Lehrer sich wenden will, dann ist es ja für ihn aus sozusagen, von ihm aus gesehen, berechtigt oder wie auch immer. Aber es ist ein ganz gutes Beispiel dafür, wie eigentlich eine Kommunikation auch andere erreichen kann, wie dich jetzt, die Interesse dran haben, aber verschlossen ist, zumindest teilweise.
Ja.
Und das finde ich auch schwierig, deswegen, zum Beispiel Emojis, ist ja auch eine eigene Welt, gibt es Abschlussarbeiten drüber und so. Ich setze sie zum Beispiel nur sehr selten ein oder auch nur mit sehr vertrauten Personen, weil ich schon öfter auch, es ist ja auch ein Code, ja, es ist im Prinzip ein Versatzstück für eine andere Form der Informations- oder auch Emotionsweitergabe vor allen Dingen.
Ja.
Und ich finde das manchmal schwierig, weil immer wieder Missverständnisse entstehen. Ich finde, das ist natürlich bereichert es auch irgendwie die Sprache, gerade bei sozialen Medien oder die Handysprache, wenn man die so nennen will.
Ja.
Aber man sollte sich einfach auch, finde ich, Gedanken machen, so ein bisschen was verloren geht oder vor allem, wo Missverständnisse entstehen können. Und gerade, das ist auch meine Erfahrung im privaten Bereich, gerade bei den WhatsApp-Geschichten oder auch Emojis, sobald es in die Richtung Diskussion geht, also mit kontroversen Meinungen, geht es meistens schief. Ja. Weil dann werden solche Kurzformen benutzt oder Dinge werden gar nicht gesagt, das ist noch das Schlimmste, weil sie keinen Platz haben, weil man das nicht schreiben will in der Kürze. Und dann entstehen, und das ist auch ein Problem, glaube ich, bei Diskussionen auch in sozialen Medien manchmal, dass einfach der Raum so kurz ist oder auch einfach verkürzt wird, indem nur ein Bild genommen wird oder so. Ja? Also da gibt es viele Momente der Verkürzung, die natürlich auch einhergehen mit großen Vorteilen. Ja, ich kann schnell was sagen, kann schnell meine Meinung kundtun, was ich früher nicht konnte. Das ist sehr ambivalent einfach auch.
Ja, super. Okay, danke. Thorsten, Professor Thorsten Schäfer, für alle, die Fragen an dich haben, die finden ja online mehr als genug Kontaktmöglichkeiten zu dir. Vorgestellt sei nur grünerjournalismus.de, darüber bin ich ganz positiv gestolpert. Das ist deine Seite, gell? Oder ist das ein...
Nein, das ist ein Projekt von der Hochschule, also ich betreue das Projekt, ich leite das. Seit 5 Jahren hat ein Kollege die Idee gehabt und dann haben wir das zusammen aufgebaut. Ich habe aber auch Studierende, die mir helfen, Absolventen. Deswegen ganz allein bin ich nicht, ich mache schon das meiste.
Ja. Okay, toll. Ja, ich werde jetzt auf jeden Fall öfters vorbeischauen und ab und zu mal in Flüssen baden gehen, während ich da lese und deine Sinneseindrücke aufsaugen mit deinen Worten. Und genau, vielen Dank und spannende Projekte, an denen du da arbeitest.
Ja, okay, wunderbar, vielen Dank.
Vielen Dank für deine Zeit.
Tschüss.
Ciao.